Okay.
Musik hinter, nehmen Sie auf?
Moment, ich nehme jetzt auf. Okay, jetzt recorded. Okay. Interview 10.10.2014, Dr. Werner Müller,
Geschäftsführer der Verein im Fachverband Film- und Musikindustrie und im Verein für Antipiraterie der Film- und Videowirtschaft.
Okay, das ist ja die erste Demonstration gegen Ihren Verein, der Sie beiwohnen?
Ja, also in dieser Form auf jeden Fall als Demonstration vor der Wirtschaftskammer, ist es die erste. Ja.
Okay, war damit zu rechnen?
Das ist jetzt eine überraschende Frage, eigentlich nicht unbedingt. Ich meine, es hat natürlich Mails gegeben, es hat Angriffe auf unseren Webserver gegeben, das ist aber alles nicht so besonders, weder besonders neu noch per se besonders dramatisch. Ich meine, wenn man in dem Feld tätig ist und wenn man die Blogs liest, die natürlich teilweise auch unfreundlich sind, also es gibt auch Netztrolle, es gibt solche, die sich kritisch äußern, bei denen, die sich kritisch äußern, soweit es unsere Zeit erlaubt, versuchen wir eine Antwort zu geben. Bei denen, die natürlich nur Fuck you schreiben oder sonst was Unfreundliches, geben wir keine Antwort, die löschen wir. Ist auch ein bisschen kindisch, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt da sitzen und zum Weinen anfangen, wenn wir eine Mail kriegen, das Fuck you schreibt, das löscht man dann und es landet halt im Spam-Ordner. Aber dort, wo jemand quasi kritisch schreibt oder argumentieren will, schreiben wir zurück, soweit das möglich ist. Was man nicht machen, ist twittern, auf dem einfachen Grund, wenn wir die personelle Kapazität nicht haben, mit dem müsste man sich tatsächlich ernst. Wenn man das macht, muss man es ernsthaft machen, dann haben wir die Zeit nicht dazu. Es ist ja, man macht nicht nur Antipiraterie, das ist eins der Felder, wir machen vieles andere. Entweder für die Musikindustrie logischerweise, Antipiraterie ist halt eine Aktivität.
Kann man sagen, jetzt nur von dem Antipiraterieverein, wie viel Manpower hat der, also wie viele Leute?
Das ist eine sehr kleine Einheit, das ist ein Anwaltsbüro und im Wesentlichen bin das ich.
Okay, und die das Unterstützungsumfeld, das den Verein finanziert?
Ja, der Verein sind Verbände und Unternehmen der Film- und Videowirtschaft, die wesentlichen Verbände, der Kinoverband, Verleiher, Einzelunternehmen. Also eine sehr von breiter Mitgliedschaft getragen, aber operativ ist es im Wesentlichen eine sehr kleine Einheit.
Können Sie nur ganz grob die Mitgliedschaft sagen, sind das einige Tausend? Oder
nein, das sind von, wenn Sie die Organisation und die Mitglieder zusammennehmen, sind das 40, 50.
Okay.
Ich meine, man muss das sein, einige Tausend, wir haben so tatsächlich 4000 Mitglieder in der Film- und Musikindustrie, aber erstens einmal betrifft der Bereich Antipiraterie jetzt primär den Bereich Kino und seinem kleinen Teil vielleicht den Bereich Fernsehen. Mhm. Ich meine, international mag das anders sein, weil wie wir wissen, ist Game of Thrones auch ein glaube ich, ganz gern gesehenes Ding auf den diversesten legalen und illegalen Portalen. Aber sag ich mal, im österreichischen Markt reden wir natürlich nur von den Kinoverleihern und von jenen Unternehmen, die im Kinofilmbereich tätig sind. Und das sind natürlich bedeutend weniger. Also da gibt es halt auch nur de facto, sag ich mal, 50 Firmen. 100, wenn man es jetzt auf ganz bis ganz klein, die wirklich im Kinobereich tätig sind. Und daher entsprechend ist auch die Mitgliederzahl. Und die Vereine, bei den Verleihern ist die Situation logischerweise ähnlich. Ne? Es gibt nicht so viele Verleihunternehmen in Österreich. Also es ist durchaus logisch, dass wir jetzt nicht 1000 Mitglieder haben, weil wir halt die Branche hier vertreten und die ist tendenziell nicht 1000 in dem Bereich.
Und das spricht aber sehr für
ganz kurz, wir schauen, wer dran ist. Dreh das mal ab, das ist nicht schlecht. Ne?
Und der Verein hat jetzt sozusagen, wie sehr schätzen Sie die im Prozent jetzt die Rolle ein des Vereins beim Netzsperrengesetz, also bei der gesetzlichen Durchsetzung? War das allein die Leistung vom Verein oder haben da schon andere?
Naja, gesetzliche Durchsetzung ist jetzt terminologisch ein bisschen
also,
falsch.
Sagen wir so, dass
die Haftung der quasi Intermediären, die gibt es ja im Gesetz, die ist im Urheberrechtsgesetz drin. Es war auch immer OGH hat immer schon festgestellt, dass ein Internet-Service-Provider, Access-Provider, primär davon, dass grundsätzlich ein Intermediäre ist, also unter bestimmten Umständen haften kann. Das ist halt dann ausjudiziert worden, in dem konkreten Fall Kino.to. In der Zwischenzeit, wie man weiß, ist Kino.to, dann sind die Betreiber dann zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden in Deutschland. Und hier hat halt dieser Prozess, der eigentlich auf eine einstweilige Verfügung gegangen ist, über 3 bis 4 Jahre gedauert und ist dann zum Europäischen Gerichtshof gegangen, von dort wieder klarerweise zurück an den OGH und der OGH hat entschieden, der EuGH im März, der OGH, die müsste so dran dürfte werden, ja, der hat entschieden und aufgrund dieser Entscheidung war es quasi erst möglich, operativ etwas zu machen. Wir sind ja nicht das einzige Land, wo es das gibt. Pirate Bay ist in 7 Ländern gesperrt worden beispielsweise. Also das ist ja, all das Verfahren fußt auf dem sogenannten Artikel 8.3 der Infosoc-Richtlinie. Das ist die Copyright Directive, also quasi die rechtliche Basis für das europäische Urheberrecht. Und die stellt halt sehr allgemein die Haftung der Intermediären, also der Internet-Service-Provider für bestimmte Dinge fest. die alles Mögliche sein können. Ich meine, Sperren sind ja in dem Sinn deswegen auch nicht so vollkommen utopisches, weil wenn Sie was, was Sie bei StopNet fragen, was passiert denn dort mit unseren Anzeigen bei Kinderpornografie oder dergleichen, die schicken wir weiter zu den Providern und die sperren das. Und das haben sie immer schon gemacht. Das betrifft Malware, das betrifft auch Kinderpornografie und das betrifft Rassismusseiten. Die sperren die ganz einfach. Oder auch noch nie jemanden aufgeregt und hat sich logischerweise auch niemand beschwert. Also die Erzeuger von Kinderpornografie sind logischerweise nicht demonstrieren gegangen. Das ist eh ganz logisch. Und ja, natürlich, es waren Websperren immer ein kontroversielles Thema, weil sie halt immer auch Websperren heißen und nicht Webseiten sperren. Und Websperren sind dann halt immer so ein Thema, wo dann Kinderkeule ausgepackt wird und Zensur und alles das. Das ist halt kontroversiell. Wie so vieles im Bereich Urheberrecht, hat halt Diskussionsstoff mit den diversesten Gruppen. Also derzeit schreit man ja gar nicht so sehr mit der Zivilgesellschaft, die sich halt da und dort äußert, aber eigentlich mit viel weniger Dringlichkeit und Masse, wie man annehmen möchte. Es sind jetzt nicht hunderte Mails oder tausende, es sind so wie da überschaubar, ja. Überschaubar, durchaus. Das Entscheidende ist eigentlich, was die Telekoms jetzt machen. Die Telekoms haben verschiedene Gesichtspunkte dazu, die decken sich aber nicht notwendigerweise mit euren. Also auch die Telekoms, wenn ich sie mal interpretieren darf, steht mir nicht zu, aber tue ich halt, weil ja mit denen, wir führen ja mit denen auch Gespräche. Ich meine, die wollen im Wesentlichen keine Kosten haben. Und sie wollen im Wesentlichen nicht verantwortlich sein. Das heißt, sie hätten es ganz gern, wenn ein Gericht oder ein Regulator irgendwie sagt, das sperrst und das ist es. Damit haben sie die weiße Weste. Ansonsten ist ihnen das Thema insofern relativ wurscht, weil man nicht vergessen darf, dass die Telekom selbst ja auch Betreiber von Content-Seiten sind. Wenn Sie sich heute A3, die Hutchinson-Seite anschauen, die haben relativ massiv auch Film-Content dort. Gewissermaßen hat man dann plötzlich zwei Hüte auf, ne? Also ich will jetzt den Telekoms auch nichts unterstellen, für die kleinen Telekoms mag das ein Problem sein, aber die kommen derzeit ja gar nicht dran, weil derzeit quasi der Streit auf gerichtlicher Ebene sich ja noch auf der Ebene der 8 Großen abspielt, die quasi 90-95% des Marktes abdecken. Ja, und da ist es halt ein politisches Strategiespiel, wer halt, ob die dann irgendwann sperren werden, sie haben es ja schon getan, allerdings nur mit DNS-Sperren, was aus unserer Sicht nicht ausreichend ist, und oder ob sie es dann tun, in einem strukturellen Vorgehen, über Industrievereinbarung oder wird man sehen. Ich meine, das ist alles noch im Laufen, aber im Grundsatz gibt es eine klare Rechtslage dazu. Die ist jetzt eindeutig und die ist auch nicht, wenn man so will, nicht so besonders überraschend. Das hätte man spätestens vor einem Jahr hätte man das absehen können. Und spätestens seit März dieses Jahres, wo der EuGH gesprochen hat, was ich glaube, dass der österreichische OGH dem EuGH das vollkommen widerspricht, war ja nicht ernstlich zu erwarten. Es war eindeutig festgelegt, was das europäische Recht sagt. Das ist alles nicht nahe in dem Sinn.
Kann ich Sie so verstehen, dass Sie sozusagen die Rolle des Vereins nicht dazu sehen, also neue Gesetze zu lobbyieren, sondern geltendem Recht zum Durchbruch zu verhelfen?
Also in diesem Fall geht es ganz eindeutig darum, geltendem Recht zum Durchbruch zu verhelfen. Okay. Ich meine, das Urheberrecht ist natürlich eines, das in Bewegung ist. Da gibt es immer Proströmungen, Kontraströmungen. Bleibt ja auch nicht gleich. Auf europäischer Ebene haben Sie letztlich diese Diskussionen auch rund um Netzneutralität. Was halt alles mit den Themen zusammenhängt.
Aber Sie als Verein versuchen jetzt nicht zum Beispiel einen Gesetzesvorschlag zu beeinflussen?
Nein.
Nein,
wir versuchen Gesetzesvorschläge in vielerlei Weise zu beeinflussen, das ist gar keine Frage, aber in diesem speziellen, also ich meine, wir sind ja in Angelegenheiten wie Speicherabgaben und sowas aktiv, das ist ja eh bekannt.
Ne? Festplattenabgabe.
Festplattenabgabe unter anderem.
Ne? Das ist jetzt aber ein Verein für Antipiratie?
Nein, das ist mein Verband. Okay. Ja, das ist mein Verband. Nein, eigentlich da geht es primär darum, dass man das, was man so Enforcement nennt, so klingt nicht sehr sympathisch, das ist ja das englische Wort für Rechtsdurchsetzung. Das Wort gilt nicht sympathisch. Enforcement heißt nichts anderes als Rechtsdurchsetzung. Und das ist ja etwas Grundtum. Ich meine, wenn ich mich an den Herrn Lobo erinnere, der in letzter Zeit immer sagt, das Internet muss reguliert werden, wenn ich mich recht erinnere, er meint damit natürlich ein bisschen was anderes als wir möglicherweise, aber er sagt das immer sehr laut und deutlich und im Wesentlichen sagen wir auch nichts anderes, nur dass seine Schwerpunkte möglicherweise, damit sie mich ja sicher andere sind als unsere, aber vom Grundsatz machen wir dasselbe. Das Internet ist ein Apparat, ein sehr großer Apparat mit Guten und Bösen drin. Das wissen wir nicht. Wir sind ja nicht so, dass ich nicht weiß, was das Internet ist. Ich habe möglicherweise meine erste Webseite gemacht. Da war der Herr Lober möglicherweise noch mit Holzspielzeug unterwegs. Also ich weiß schon ungefähr, was das ist, auch wenn ich etwas älter bin. Ich bin Jurist, ja. Okay. Aber ich meine, Regulierung bedeutet, wenn ein Ding mal über 20 Jahre alt wird, ist man möglicherweise erwachsen. Und dann sieht man halt, wie bei allem, was von Menschen geschaffen wird, dass es zu Guten und zu Bösen taugt. Und das Böse reguliert man halt. Manche regulieren es dann auf die türkische oder chinesische Art. Ich gehe davon aus, dass man es in Europa anders reguliert als in der Türkei und in China. Aber man reguliert. Und im Großen und Ganzen gibt es darüber auch einen Konsens, beziehungsweise ist halt ein demokratischer Konsens herzustellen. Ich sehe das relativ wertfrei, da gibt es eine gesellschaftliche Diskussion und die gewinnt halt dann wer, um und es mal so sportlich zu sehen.
Sie fühlen sich derzeit auf der Gewinnerseite?
Naja, wir haben das Verfahren gewonnen, das wir 4 Jahre geführt haben mit großen finanziellen Einsatz, großen personellen Einsatz und freuen uns, dass wir es gewonnen hätten. Hätten wir es verloren, müssten wir das so zur Kenntnis nehmen, wie es jetzt die Telekom-Wirtschaft zur Kenntnis nehmen muss, dass sie verloren hat. Wir haben auch schon Prozesse verloren, so ist das nicht.
Eine Frage noch, also derzeit trifft sozusagen Leute, die Filme teilen, oder ja. Die, haben Sie einen Ausblick, wen Sie als nächstes treffen können? Das Gesetz ist ja jetzt einmal da. Oder glauben Sie, das wird genau in dem Bereich bleiben und werden da nicht andere Industrien ihre Bedürfnisse anmelden, dieses Instrument auch einsetzen zu wollen?
Ich habe offen gestanden, also interessanterweise ist natürlich jetzt Juristengerede, aber wenn Sie sich anschauen, dass der Europäische Gerichtshof macht etwas, es gab auch ein Verfahren bei RTP beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das heißt, was die dort tun, die schauen sich sehr, sehr gut an die Grundrechte, die betroffen sind. Und da hat gerade der Europäische Gerichtshof bei BayreuthB was Interessantes gesagt, also das Recht auf Meinungsfreiheit bei BayreuthB mit den Produkten verglichen. Und er hat gesagt, natürlich gibt es gewissermaßen, gehören Filme oder Musik als Kulturteil auch zur Meinungsfreiheit. Aber es ist wie bei einem Baum, quasi die äußere Rinde, das wirklich wichtig ist, ist politische Meinungsbildung. Da ist die Waage zwischen Meinungsfreiheit und quasi Eigentumsrecht geht quasi in Richtung Meinungsfreiheit, während bei Filmen und Musik, ja, die muss man wohl zur Verfügung stellen, aber es gibt quasi kein Recht auf gratis Musik und Film. Die liegt quasi mehr im inneren Bereich. Und hier ist die Waage, wenn man es vergleicht mit dem Grundrecht der Meinungsfreiheit, halt neigt sich halt zum Grundrecht des Eigentums. Und das hat eine gewisse Logik, nicht? Wir haben das immer so ein bisschen schlapsig genannt, es gibt kein Menschenrecht auf Bruce Willis oder auf Lady Gaga. Natürlich gibt es ein Recht drauf, aber es gibt kein Recht drauf, es gratis zu haben und zu jeder Zeit. Und ich nehme an, die Industrie wird sich dem halt irgendwann, ich bin nicht der Sprecher der amerikanischen Industrie, aber wenn die amerikanische Industrie sieht, dass die Leute Game of Thrones alle gleichzeitig sehen wollen, dann wird die Industrie dafür ein Angebot schaffen. Und ich meine, Netflix wird auf dem österreichischen Markt durchstarten, also es wird ein legales Angebot geben, das sie irgendwie durchsetzt. Ja, und dazwischen wird es irgendwo in einer Nische immer irgendwelche Leute geben, die hacken oder sich was runterholen. Nicht was runterholen, ist jetzt auch schlecht gesagt, sich Filme runterholen. das wird es wohl immer geben, aber die Frage ist das im Herzen der Gesellschaft, als quasi als das Marktmodell im Internet, alles ist frei, alles ist gratis oder alles ist gewissermaßen damit bezahlt, dass man sich ja da Breitbandnetz kauft. Ich hoffe nicht, ich lade alles runter, so UPC-Werbung vor 10 Jahren. Oder gibt es halt legale Angebote und die Illegalen halt irgendwo in einer Nische, so wie es Illegalität halt in der analogen Welt auch in ihren Nischen gibt. Und das wird halt die Zeit zeigen, aber ich bin jetzt eigentlich wesentlich zuversichtlicher als vor ein paar Jahren, weil die legalen Angebote boomen.
Aber noch einmal, Sie sehen jetzt nicht die Gefahr sozusagen, dass eine Industrie sich da durchgesetzt hat, nicht
spielen. Nein, also ich glaube ganz eindeutig.
Können, es gibt, dass das jetzt auch andere Industrien
nein,
wollen.
Der EuGH hat ganz eindeutig in der Kino-TO-Entscheidung Bezug genommen auf Kino-TO, also auf eine bestimmte Art von Seiten. Das sind quasi strukturell rechtsverletzende Seiten. Das wäre, um quasi das andere Ende zu nennen, YouTube eben genau nicht. Nicht? YouTube ist eine Seite, bei der Urheberrechtsverletzungen da und dort vorkommen, aber kein Mensch könnte mit dieser Gesetzgebung YouTube sperren, das wäre nicht möglich.
Wenn ich Sie richtig
weil die Waage der Grundrechte dort anders ausschlägt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, als wenn ich jetzt sozusagen Kino.de betreiben würde, müsste ich dort nur genug kreativ commons lizenzierte Filme reintun und die Waage wird sich zurückneigen?
Das ist ein sehr lustiger Ansatz, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich glaube, was der Europäische Gerichtshof gesagt hat, er sagt, es genügt, auch wenn auf einer Seite legale Inhalte sind, heißt das nicht automatisch, dass die Seite deswegen legal ist. Die Seite ist quasi in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Und es genügt jetzt nicht, dass alle Kinox.to-Folger irgendwie ein Shareware draufstellen und sagen, schau, du kannst bei mir ZIP runterladen. Das wird nicht genügt.
Was Sie jetzt sagen, klingt das nach einem Prozentsatz, dass so ab 80% legal
ist? Nein, das wäre mein nächster Satz gewesen, was der EuGH nicht sagt. Er gibt keine klaren Hinweise darauf, wie diese ab wann es anfängt. Er sagt, im Prinzip ist es, und das ist auch etwas, was die Telekom-Wirtschaft unglücklich macht, das verstehe ich auch teilweise, weil die Telekom-Wirtschaft sagen muss, jetzt muss ich aufgrund einer Beschwerde entscheiden, ist diese Seite wirklich strukturell illegal, ist sie auch strukturell illegal, weil sie 90% illegale Inhalte hat, oder ist sie das, wenn sie 60% hat, dass das der Telekom-Wirtschaft nicht schmeckt, dafür habe ich auch Verständnis. Das ist aber, so hat es mal der EuGH festgestellt. Und natürlich wird es dann irgendeinen Prozentsatz geben, wo man sagt, da Also wenn der Herr, wer heißt der Chef von Puls 4 geschwind? Plank ist der von Servus. Reiternecker jetzt YouTube klagt, dann macht er das ja nicht mit der Websperrenregelung, sondern er klagt sie wegen einzelner konkreter Urheberrechtsverletzungen. Bei YouTube brauche ich ja keine Websperre machen, weil ich weiß ja, wer YouTube ist. Ich meine, hier geht es ja um Anonyme. Das ist zwar keine Subsidiaritätsklausel, aber wenn wir wüssten, wer hinter Kino steht, dann brauche ich mich nicht an die Telekommunikationswirtschaft wenden. Und man darf auch nicht vergessen, die Kino-TO-Leute, die man in Deutschland dann inhaftiert hat, wegen organisierter Kriminalität mit 3,5 Jahren Haft immerhin, sind ja dort nur gefasst worden, weil es einen Whistleblower aus den eigenen Reihen gegeben hat, der irgendwie offensichtlich so schlecht bezahlt war. Und der dann für ziemlich gutes Geld ausgesagt hat. Also das sind ja Leute, die... Wenn ich mit YouTube ein Problem habe, schreibe ich YouTube an. Das ist kein Problem. Und dann, da gibt es ja ganz andere Rechtsmittel in diesem Bereich. Und Seiten wie YouTube oder solche, die sich dem legalen Markt nähern, haben ja meistens auch irgendwelche Art von Prozessen, wie sie mit Urheberrechtsinhabern umgehen, weil die wollen ja auf lange Sicht legal werden oder legaler werden. Und dann gibt es halt einen Teil einer Welt, die konsequent illegal ist und dort bleiben will, und die muss man halt erwischen auf die eine oder andere Art. Ich meine, das sind ja keine Gutmenschen, die Kino-TO-Betreiber gewesen. Das braucht man ja nicht unbedingt glauben, dass das hehre Idealisten waren.
Sie greifen jetzt das Kino-TO-Beispiel heraus, aber Sie sehen nicht die Gefahr, dass das sozusagen jeden treffen kann, der solchen und solchen Content hat, nicht jetzt nur einfach an ein Forum, wo Leute ihre Meinung äußern.
Ja, sag ich ja, das wird sehr unwahrscheinlich sein, weil bei einem Forum, wo Leute ihre Meinungen äußern, erstens, dass das nicht urheberrechtsrelevant nicht sehr ist, wird die Gewichtung schlichtweg bei der Abwägung der Grundrechte eine ganz andere sein. Das entscheidet, sowas entscheiden dann im Endeffekt, entscheiden es die Gerichte. Dort, wo es, ich gehe mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass es etliche Fälle geben wird in der Zukunft. Ich bin sehr neugierig, wie die Telekom-Wirtschaft auf die Pirate Bay-Sperre reagiert, die von der IFB eingebracht wird. Es wird sicherlich Fälle geben, wo die Internetwirtschaft sagt, na, die sperren wir nicht, sondern da lassen wir uns auf einen Prozess ein. Damit sind Rechtsfragen dieser Abwägung verbunden. Da wird sich sehr schnell halt die Frage quasi des Overblocking dann stellen. Dann wird man dann irgendwann über die Gerichte wissen, wo die Gerichte in etwa Overblocking annehmen und wo nicht. Es ist halt ein Erfahrungsprozess für alle von uns.
Diese Klagen wird zum Teil der Verein führen, oder muss das immer der Einzelne sozusagen?
Ja, der Verein führt es für die Rechteinhaber.
Also für ihre Mitglieder?
Für Mitglieder. Machen
Sie das? Das heißt, Sie haben nicht die Befürchtung, dass Sie arbeitslos werden oder dass Ihnen Fahrt wird in den nächsten Jahren?
Also ich glaube nicht. Also ich meine, wenn das so wäre, dass wir deswegen arbeitslos wären, also wenn man als Verein seinen Zweck erfüllt, dann ist das ja, wäre das ja eher glücklich, aber sehe ich nicht unbedingt so. Sehe ich nicht unbedingt so. Ich meine, Antipiraterievereine gibt es in ganz Europa, in nahezu jedem Land. Unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher Effizienz, aber teilweise auch
gibt's
sehr große.
Gibt es einen Verein der Antipiraterievereine, also so eine internationale
Holding? Nein, aber die sind schon connected in gewisser Weise, aber nicht organisatorisch. Also wir haben gute Kontakte mit Deutschland und Schweiz, wenn wir diesen Raum abdecken und die Probleme auch sehr spezifisch andere
sehen. Aber Sie werden jetzt nicht nach Hollywood eingeladen und kriegen dort Vorgaben?
Nein, muss ja nicht hin, aber auch nicht eingeladen, also keine Sorge. Nicht deswegen jedenfalls.
Okay, ich danke für das Interview.
Gern geschehen.